Wahrheit ohne Pflicht. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich, Negoha Amidi, hab jetzt meinen eigenen Podcast. Jeden Mittwoch rede ich mit Gästinnen über Themen, die uns Girls wirklich bewegen. Von Selbstverwirklichung über Sex bis hin zu Geld und Karriere. Kurz gesagt, wir sprechen über alles, worauf wir Lust haben. Ganz ohne Filter und Tabus. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Schalke vergeigt sein Auswärtsspiel in Hannover. Warum die Mannschaft so blutleer gespielt hat, wie die Fans darauf reagieren, was es mit dem Genossenschaftssystem auf sich hat, das Schalke diese Woche präsentiert hat. Dies und noch viel mehr heute in Inside Schalke.
1904. Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1904 Inside Schalke. Eine neue Folge, aber ein Thema, was wir schon häufiger hatten, nämlich eine bittere Niederlage des S04 nach einem fürchterlichen Spiel. Und das rollen wir auf heute. Wir zu zweit, Andi Ernst.
Glück auf.
Der in Hannover war und ich, Sinan Schad von der WAZ Gelsenkirchen. Und die 1904 starten jetzt. Andi, hast du dieses fürchterliche Katastrophenspiel in Hannover eigentlich schon verkraftet?
Ja, als ich hier reinkam, habe ich zu dir gesagt, wird Zeit mal wieder für einen Klartext-Talk, ne?
Ja, das war,
schon, ich würde sagen, die schwächste Saisonleistung. Und das war im 9. Spiel schon der 3. Cheftrainer, der verantwortlich für eine Mannschaft war. Und das ist ein neuer Trainer, der 15 Trainingseinheiten und 2 Länderspielpausen Wochen Zeit hatte. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die Ideen von Kees van Ronnen natürlich noch ein bisschen brauchen, bis sie wirklich sitzen. Aber das war schon erschütternd. Das war sehr, sehr schwach. Es gab in der 90 plus ersten Minute quasi die allererste Torchance. Und das war auch so ein Schönkschen, weil Kenan Karaman den Ball in die Arme des gegnerischen Torhüters geschoben hat. Also mit viel Wohlwollen war die Leistung der Verteidigung etwas besser als in den vergangenen Wochen. Aber das war schwach. Also im Stadion war ich fast sogar erschüttert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir ging vom Fernseher.
Ja, absolut. Also ich hatte stellenweise echt Probleme, die Augen aufzuhalten, weil es schlicht so scheiß langweilig war. Entschuldigung für den Ausdruck. Aber es war absolut blutleer. Ne? Also die Zweikämpfe waren keine echten Zweikämpfe. Du hast in jeder Defensivaktion und du hast ja im Grunde 90 Minuten lang Defensivaktionen gehabt, weil du dem Gegner immer und dem Ball immer hinterhergelaufen bist. Du warst immer einen Meter zu weit weg. Die Bälle sind alle versprungen bei der Annahme. Es gab gefühlt einen einzigen Doppelpass im Spiel, den Schalke hat. Also da war einfach nichts. Und vor allen Dingen dieser unfassbare Kontrast wieder zwischen 15.000 oder mehr Schalker, mega Choreo. Also du machst dieses Auswärtsspiel wieder zu einem Heimspiel und dann
Ja, ich habe das in meinem Spielbericht, könnt ihr auf watz.de/s04 nachlesen, aber ich so formuliert, dass Kees van Wonderen innerhalb von nur 4 Minuten sämtliche Dimensionen der Schalker Achterbahnfahrten erlebt hat. Also von Euphorie und Freude bis zu Trauer und Entsetzen. Das war ja schon irre, wie viele Schalker da waren, die mal wieder ein Auswärtsspiel zu einem Heimspiel gemacht haben mit einer überragenden Choreografie, mit 2 Bildern, die wirklich stark und toll anzusehen waren. Es sind tolle Bilder entstanden. Das war schon wirklich fast richtige Euphorie, so dieses jetzt starten wir die Aufholjagd, so ungefähr. Also so eine Stimmung war da beim Anpfiff. Und 4 Minuten später lag der Ball im Tor, im eigenen.
Ja, das kann ja so passieren. Also,
ich meine, du kannst eine Standardsituation reinkriegen, so, das ist schlecht verteidigt außen beim Foul von Mörkin. Das ist schlecht verteidigt in der Mitte, weil jeder wusste, das hat Ron-Torben Hoffmann, der Torwart, uns später gesagt. Die haben die ganze Woche darauf hingewiesen, dass, so drückte er es aus, Hannover auf der 1 stark ist, das heißt am kurzen Pfosten.
Ja.
Und da schlagen die halt die Standards hin und da grätscht einer rein. Das hätte man alles verteidigen können. Ja. Du kannst natürlich eine Standardsituation reinkriegen, aber es war ja kein Aufbäumen.
Nee, genau. Und das finde ich viel, viel schlimmer. Also das Tor als solches, ich gebe dir vollkommen recht, die Entstehung des Freistoßes war schon sehr unglücklich. Also das kannst du besser verteidigen, zumal Derry John Mörkin das ganze Spiel über echt ordentlich zu tun hatte hinten. Im Strafraum selbst sind sogar 2 Mann beim Hannoveraner. Kann man auch besser verteidigen, aber passiert.
Okay? Nach 4 Minuten 0 genau. zu 1 hast du noch 86
so
plus Nachspielzeit.
Kann passieren.
Ne?
Und dann hast du, also du hast die Thematik, du hast einen neuen Coach, du hast da viele Fans, die mitgefahren sind, du hast die Choreo. Du stehst ehrlicherweise sowieso schon wieder mit dem Rücken an der Wand, weil du nach einem Viertel der Saison fast schon wieder von Abstiegskampf reden muss.
Ja, was passiert ist.
Zwei Wochen Vorbereitung explizit auf dieses Spiel.
Ey, und dann das?
Haben die keinen Bock? Was ist denn da los? Also das war wirklich, ich war, boah, ich red mich in Rage, aber das war einfach, das war Mist. Also
ja,
da doch,
das war echt so ein Déjà-vu vergangene Saison. Zum Beispiel, es war jetzt nur ein 0-1, aber es hat sich so ein bisschen so angefühlt wie Holstein Kiel in der vergangenen Saison. Das war auch ein 0-1 und da saßen wir auch hier absolut sprachlos, ob einer wirklich ganz, ganz schwachen Leistung. Und da muss man sagen, auch Kees van Wonderen hat nicht alles richtig gemacht. Du hast zwei, die wirklich auch noch richtig gut Fußball spielen können, in Armin Younes und Paul Seguin. Die saßen auf der Bank aus verschiedenen Gründen. Paul Seguin war lange verletzt. Aber nachdem die erste Halbzeit so schlecht war, bringt er die nicht rein zur Pause. Und man denkt, okay, jetzt hast du zwei draußen, die halt wirklich noch spielen können. Und die bleiben dann auch draußen sitzen. Und man kann auch die Aufstellung so ein bisschen hinterfragen. Da war jetzt nicht so richtig die Fußballrevolution, die er da ausgerufen hat. Das war ja schon irgendwie so viel wie sonst auch. Nicht alles, ein paar Nuancen hat er natürlich schon verändert. Aber das war auch kein guter Start für Kees van Wonderen. Und wir haben beide vor dem Start in diesen Talk mal so ein bisschen die Social-Media-Kanäle gecheckt. Sowohl die der Schalker als auch unsere, wo wir dann einfach die Kommentare mal überprüft haben. Also ich habe selten erlebt, dass ein Trainer nach dem ersten Spiel so durchgefallen ist wie Kees van Wonderen. Da wird er schon sehr viel Aufbauarbeit leisten müssen in den kommenden Wochen.
Das stimmt. Was wahrscheinlich weniger an Kees van Wonderen als Person und als Trainer liegt.
Natürlich, nicht als Person, ja.
Liegt an der Erfahrung der Schalker, die wir seit Jahren irgendwie immer wieder machen und der neue ist da und es wird trotzdem nicht besser. Das ist so, das spielt in den vielen Kommentaren so mit, das schwingt da so mit. Du hast gesagt, in der Tat, er hat ein bisschen was verändert. Vor allen Dingen, das war ja auch Thema in dieser Woche, die Torwartposition. Ron-Torben Hoffmann darf jetzt zwei Spiele, eins hat er jetzt absolviert, noch eins machen. Dann wird Justin Hekerin nochmal sich
beweisen. Ist auch eine ungewöhnliche Situation, die auch theoretisch hätte für Unruhe und Unsicherheit bei den Torhütern sorgen können. Aber ich meine, da sind wir schon beim Spieler des Spiels.
So, wo ist er? Ja.
Spieler des Spiels.
Auch darüber haben wir uns vorher unterhalten, über wen wir jetzt einen Spieler des Spiels machen. Also ich habe die Noten gegeben, könnt ihr auch schalke.watz.de/s04 nachlesen. Da habe ich keinem eine bessere Note als 3 gegeben. Da halt einen Spieler des Spiels zu suchen, ist schon schwierig. Wir haben zwei verschiedene gefunden, deinen kann ich auch nachvollziehen. Meiner ist halt Torben Hoffmann, weil er hatte es einfach nicht so leicht, war als Nummer 1 geholt worden. Dann hat Kara Gerhard sich für Justin Hekerin entschieden. Das ist schon eine Drucksituation, hält als ehemaliger Eintracht Braunschweig-Torwart in Hannover, das ist ja auch eine große Rivalität, auch das ist eine Drucksituation, bekommt nach 4 Minuten, er ist chancenlos, das 0-1 und dann die restlichen 86 Minuten zu bestreiten, ist nicht einfach und er hat es einfach gut gemacht, er hat eine solide Leistung gezeigt, hat gezeigt, was er kann, eine Flanke bei Flanken, in der Positionierung beim Mitspielen, auch auf der Linie und das lässt schon hoffen, dass er auch am Samstag gegen Greuther Fürth eine gute Leistung zeigt. Aber jetzt deine?
Die Entscheidung kann ich nachvollziehen. Ich entscheide mich trotzdem für Taylan Bulut, weil ich glaube, also ich...
Kann ich auch super nachvollziehen, der Junge macht Spaß.
Der Junge
macht
Spaß,
nicht viel Spaß, aber Taylan Bulut macht Spaß.
Genau, also Taylan hat mir ganz gut gefallen. In einer insgesamt schlechten Mannschaft war er noch einer der besseren. Habe ich in der zweiten Halbzeit dann bei Grüger auch gesehen, bis er ausgewechselt wurde. In der ersten Halbzeit fand ich, hat er ganz schön gewackelt noch auf der 6. Und Sanchez, um dann einmal alle drei jungen Spieler genannt zu haben, hat für mich auch ganz schön gewackelt und sich erst im Laufe des Spiels ein bisschen stabilisiert.
Thailand ist 18 Jahre alt und man sieht schon, der kann was. Der kann wirklich
genau,
was.
Genau, der kann was. Und also er hat jetzt auch kein überragendes Spiel gemacht, aber auch im Vergleich zu seinen Mitspielern, gerade denen, die dann vorweggehen müssten, ja, wie Kenan, wie Ron, wie auch Tempelmann, auch wenn er lange nicht gespielt hat und so. Also da war einfach überhaupt gar nichts zu sehen, auch gar keine Lust, gar kein Aufbäumen. Auch deshalb Taylan Bulut.
Ja, ich hätte Taylan Bulut vielleicht noch in die Innenverteidigung gestellt, denn du hast natürlich zwei Innenverteidiger. Im modernen Fußball brauchst du halt auch Innenverteidiger, die ein bisschen aufbauen können. Aber das kann weder Kalasch und Sanchez ist halt Argentinier. Der kann schön rustikal dazwischen gehen, aber er kann halt kein Spiel von hinten aufbauen. Taylan Bulut kann das.
In der Geschichte des argentinischen Fußballs soll es schon den einen oder anderen gegeben haben, der auch Fußball spielen kann.
Ja, aber nicht keine Innenverteidiger. Ne? aber also Taylan Bulut hat das einfach auch besser gemacht unter Jakob Wimpel in den beiden Spielen. Ich hätte ihn eher in die Innenverteidigung gestellt und dann sind wir halt schon wieder bei so Aufstellungsfragen und insgesamt bei der Frage, was ist mit Zeit? Dann hier nehmen wir mal ein bisschen Ben Manga mit rein, den aktuell verantwortlichen Sportchef. Du siehst bei Kees van Wonderen, der sagt, wir brauchen halt noch Zeit. Das ist klar, im Training siehst du, es geht bei ihm ganz viel um Positionierung. Das ist halt holländische Schule. Das ist was ganz, ein ganz anderes Training als das, was Kari Gerrits gemacht hat. Ich glaube schon, dass das wirklich Zeit braucht. Aber Mann, Schalke ist Tabellen-14. Wir zeichnen Sonntagvormittag auf, kann sogar noch einen Platz nach unten rutschen. Hat 8 Punkte aus 9 Spielen. Das ist 1 Punkt mehr als in der vergangenen Saison zum gleichen Zeitraum. Und wir wissen genau, wie die vergangene Saison war. Stehst du einmal unten, dann kommst du da nicht so einfach wieder hoch und zu Hause gegen Fürth. Jetzt ist Kenan Karaman gesperrt wegen der 5. gelben Karte.
Oh, das ist super dämlich.
Übrigens. Das kann auch in die Hose gehen. Ja. Und Zeit hat Schalke nicht. Und dann sind wir bei Ben Manga, der bei Trainern reden wir ja Zeit, der braucht Wochen. Bei Ben Manga ist es ja so, wir reden da von 1-2 Jahren, von denen er immer spricht, bis von noch 2-3 Transferperioden, die er braucht. Aber ich glaube, er stellt allmählich auch fest, dass Schalke ein bisschen anders funktioniert. Auch er hat die Zeit nicht und die Kritik an Ben Manga wird auch jetzt immer höher. Er muss sich jetzt auch mit diesem Druck auseinandersetzen. Ich meine, das kommt halt auch nicht nur medial oder intern. Hast du Huub Stevens, was Huub Stevens den Kollegen von Sport1 gesagt hat?
Nee, habe ich nicht.
Huub Stevens hat Ben Manga richtig hart kritisiert. Er hat gesagt, er hält nicht viel von Ben Manga. Ne? Also der Druck kommt dann auch vom Jahrhunderttrainer mittlerweile. Und auch viele Fans, die sehr euphorisch waren vor 5 Monaten, als Ben Manga kam, machen allmählich so ein kleines Fragezeichen, weil die Neuzugänge, mit Ausnahme von Silla, der gestern übrigens auch schlecht war, fast gar nicht zünden. Der Beste im Moment ist halt wirklich noch Taylan Bulut und das war kein Zugang, den Ben Manga geholt hat. Und die Trainerwahl, das ist ein unbekannter Trainer, muss ja nichts heißen, muss ja nicht schlecht sein. Vielleicht überzeugt Kees van Wonderen im Laufe der kommenden Wochen, das kann ja auch sein. Man sollte da nicht zu schnell vorverurteilen. Die erste Enttäuschung kann ich schon verstehen nach dem Spiel. Aber da kommt jetzt dann auch so ein kleines Fragezeichen. Da muss man mal gucken, wie Ben Manga, der die erste Reihe nicht kennt, wie er dann damit umgeht.
Zeit hast du angesprochen. Die Zeitdimensionen, über die wir auf Schalke sprechen, sind natürlich unterschiedlich. Also Kees van Wonderen wird mit Sicherheit nicht nach einem, auch nicht nach 2 und ehrlicherweise auch nicht nach 3 Spielen schon final beurteilt werden können. Nein. Und mit ihm dann auch noch nicht Ben Manga. Ne? Also in der Tat, sowas braucht natürlich Zeit, bis ich Trainer und Spieler kennenlernen. Van Wonderen sagt ja auch, er muss vor allen Dingen seine Spieler kennenlernen. Also richtig, wie reagiert welcher Spieler auf welche Ansprache? Rede ich laut mit ihm, leise? Kann ich direkt? Also alles klar, verstehe ich total.
Ja. Deswegen habe ich ja auch gesagt, man sollte bei Kees van Wonderen, ich kann die erste Enttäuschung mit den Kommentaren, von denen ich anfangs gesprochen habe, verstehen.
Ja.
Aber jetzt noch nicht den finalen Strich drunter machen.
Genau, noch nicht finaler Strich. Gleichzeitig, dass da eine gewisse Unruhe, wie wir vorhin schon festgestellt haben, ungewöhnlicherweise quasi gleich sofort schon wieder da ist, oder nicht übertrieben, aber schon da ist, hat eben auch was mit Zeit. Nämlich mit der Zeit, die Schalke im Grunde eben langfristig nicht hat. Schalke gibt zwar immer wieder die vor und sagt, wir wollen langfristig was aufbauen, Kaderentwicklung, blablabla. Und Kaderentwicklung bedeutet ja auch im Grunde nichts anderes, als du hast keine Kohle, willst Spieler entwickeln, verkaufen und dann stehst du ja jeden Sommer doch wieder bei Null, wenn du die verkauft hast. Aber wie wenig Zeit Schalke eigentlich tatsächlich hat, den Arsch wieder hochzukriegen, zeigt ja auch der Ansatz, den wir exklusiv in dieser Woche vermelden konnten, zeitgleich mit dem Verein, wie Schalke jetzt an frisches Geld kommen will und dieses Geld brauchen sie halt eben dringend.
Ich sehe das zweischneidig. Auf der einen Seite, es geht darum, für die, die es noch nicht kennen, wir verlinken das Interview mit Matthias Tillmann, watz.de/s04. Es geht darum, dass Schalke eine Fördergenossenschaft gründet, die Geld einsammeln soll. Mitglied dieser Genossenschaft, also Genosse darf nur werden, wer auch Mitglied des Vereins ist. Und mit dem Geld, das dann eingesammelt wird, sollen Anteile an der sogenannten Immo-KG erworben werden. Das ist die Immo-KG, die Veltins Arena gehört.
Genau.
Und dieses Geld, das dann in den Verein fließt, wird dann zur Entschuldung benutzt. Das heißt, aktuell muss Schalke 16 Millionen Euro an Zinsen jährlich und Tilgung im Jahr erstmal aufbringen, bevor ein Euro in die Mannschaft investiert werden kann. Und von dieser Zinslast will Schalke runter. Diese, also zweischneidig, wie gesagt, die Fördergenossenschaft an sich, finde ich, ist eigentlich eine charmante Idee.
Die Idee ist super charmant,
Die Idee ist charmant, sie ist sehr reizvoll, weil der Verein in Händen der Mitglieder bleibt, weil du den e.V. damit stärkst.
Darüber kann man in der Tat unterschiedlicher Meinung sein, ja. Aber vor allen Dingen ist sie auch deshalb erstmal charmant, weil Schalke geht gar kein Risiko ein.
Ja.
Also der Club als solcher geht kein Risiko ein. Wenn du keine Kohle einsammelst, passiert halt nichts. Dann hast du sie vielleicht ein bisschen verbrannt, ein bisschen blamiert. Ja,
es steckt natürlich sehr viel Arbeit dahinter, dann hast du sehr viel Arbeit umsonst gemacht und so. Ne?
Geschenkt. Also ja. Grundsätzlich passiert erstmal nichts. Das heißt, die Idee ist deshalb schon mal charmant, weil du nichts verlierst. Der Gedanke dahinter oder die Hoffnung vielmehr dahinter ist ja ehrlicherweise, Schalke, das werden die Verantwortlichen so nicht sagen. Wir wissen aber, dass sie ehrlicherweise 30 bis 40 Millionen Euro sich erhoffen, die die Fans gewissermaßen stiften. Also es ist ja keine Spende, du parkst dein Geld da. Ne?
Es ist eine Spende mit Rückholoption, so habe ich das formuliert.
So,
aber du hast als Fan, kannst du dir quasi das an die Wand nageln, neben deine Mauer aus der 1000-Freunde-Mauer, neben den Anteilen und so weiter, wenn man es jetzt so formuliert. Ja. Ne, es ist ja nicht das erste Mal, dass Schalke die Fans darum bittet, so ein bisschen mitzuhelfen. Ja, aber
bei der 1000-Freunde-Mauer hast du mindestens deinen Namen da irgendwo stehen. Hier hast du ja im Grunde echt nichts.
Genau, und hier kannst du dann, investierst du Geld. Also Matthias Tillmann hat es im Interview mit uns so formuliert. Das ist kein Finanzmarktkonstrukt. Wer eine hohe Rendite sucht, muss woanders investieren. Das heißt, du kaufst deinen Anteil und den hast du dann. Du kannst dann sagen, wow, mir gehört so im übertragenen Sinne etwas emotionaler ein kleiner Teil der Arena. Und irgendwann, wenn du dann sagst, nö, jetzt will ich das Geld nicht mehr haben, dann kannst du es zurückfordern, aber kriegst das dann auch erst nach einer Sperrfrist. So ist das dann bei Genossenschaften.
Ja, zumal was Renditen und mögliche Gewinne angeht, dazu hat sich Schalke auch noch gar nicht im Detail geäußert. Das wollen sie ja.
Ja, genau. Ja, die haben nur gesagt, es kann natürlich sein, dass die Genossenschaft Gewinne macht und dann entscheidet die Genossenschaft selber, was damit passiert, ob die in neue Projekte gesteckt werden oder ob die quasi als Dividende an die Genossen ausgezahlt werden. Und da würden dann aber auch jetzt keine Unsummen pro Person fließen. So, nee, das zeigt die Erfahrung aus anderen Genossenschaften.
Und was den EV-Charakter angeht, jeder, egal wie viel du kaufst, hast immer eine Stimme. Die sind alle immer gleichwertig. Das ist so der basisdemokratische Grundgedanke dahinter. Gleichzeitig, und deswegen mache ich da so eine ganz kleine Klammer auf, kann dieses Modell auch dazu führen, dass du, falls du langfristig irgendwann andere Pläne verfolgen solltest, du damit natürlich jeden, nennen wir es einfach mal Investor, erstmal deutlich abschreckst. Ne?
Weil deswegen sage ich ja, es stärkt das Modell des e.V., weil nur Mitglieder auch in die Genossenschaft kommen können. Aber natürlich ist es so, dass wenn du jetzt Sinan Chart hättest ein Milliardenunternehmen, würdest du jetzt in die Genossenschaft investieren. Also die etwas reicheren, wohlhabenderen Schalke-Mitglieder wurden halt dann überhaupt nicht mitgenommen. Ne? Und Investoren werden jetzt natürlich erstmal abgeschreckt. Und um jetzt den Bogen zu spannen, wir werden heute wahrscheinlich überziehen müssen, um den Bogen zu spannen, natürlich ist die Idee charmant und reizvoll, aber sie zeigt auch, dass Schalke sich so allmählich auf die letzten Patronen zubewegt, die dieser Verein hat, auf die letzten Chancen. Denn was haben wir hier an dieser Stelle immer wieder gesagt, als wir über den Existenzkampf gesprochen haben? Wir haben gesagt, Schalke hat nicht mehr viel Tafelsilber. Marketing ist schon ein bisschen an Sport 5 gegangen. Jetzt gehen sie ans Stadion ran, obwohl es halt so ein Genossenschaftsmodell ist.
Jein, eben.
Ja. Jein, also sie gehen so ein bisschen ans Stadion ran, aber du stößt natürlich das Tor auf, indem du dann sagst, das Stadion ist jetzt nicht mehr komplett heilig. Ja. So, ne? Und dann hast du quasi nur noch die Catering-Rechte und das war's dann mit Tafelsilber.
Ja, tatsächlich ist das ja erstmal ein erster Fall. Also diese Genossenschaft ist ja erstmal ein Anfang. So wäre
Modelle. Aber es ist ein Anfang. Das Stadion war auf Schalke ein Heiligtum. Es war immer die Regel, an Stadion geht der Verein auf keine Art und Weise, wie auch immer, ran, wenn es nicht sein muss. Und jetzt geht der Verein ans Stadion ran. Das ist alles, was ich jetzt erstmal als Argument als festhalten möchte. Und da bewegen wir uns schon in eine Richtung, die so, das ist jetzt aber, dann geht es dem Verein schon nicht so gut, wenn sie jetzt da die Tür öffnen. Und auf der anderen Seite ist Ben Manga mit seinem Team mit seinem großen Team, das gekommen ist, auch so eine Art letzte Chance. Jetzt stell dir mal vor, Ben Manga scheitert.
Absolut. Und da schließt sich halt der Bogen Zeit, über den wir ja gerade sprachen.
Genau.
Schalke hat eben diese Zeit eben nicht mehr. Es ist ernst. Es wird noch ernster. Und der Club muss einfach innerhalb der nächsten 2, maximal 3 Jahre in fußballische, also sportliche Sphären kommen, wo wieder richtig Geld fließt. Wo richtig Geld fließt.
Ja, also wir wollen jetzt hier nicht sagen, dass da keine Ideen hinterstecken. Ne? Die Idee ist, dass Kees van Wonderen die Mannschaft stabilisiert und dann so aufbaut, dass im kommenden Jahr der Aufstieg angepeilt werden kann. Die Idee ist, dass Ben Manga die Mannschaft stabilisiert und durch teure Verkäufe, ich meine, wir sehen, Taylan Bulut steuert ja auf so eine Karriere zu, wo man vielleicht mal Geld einnehmen kann oder Silla, dass der dazu beiträgt, dass Schalke weniger Schulden hat. Die Idee, dass die Genossenschaft einschlägt und Schalke dadurch die Schulden abbaut, die Zins- und Tilgungslast sinkt und dann durch Mehreinnahmen in der Bundesliga in 2 Jahren dann der Verein in ruhigere Gewässer kommt. Das ist die Grundidee. Aber ich weiß, also ich meine, vielleicht bin ich jetzt zu skeptisch, aber in den vergangenen 2, 3, 4 Jahren wurden so viele Fehlentscheidungen auch von den aktuell Handelnden getroffen, dass ich jetzt nicht weiß, ob alle Ideen, die aktuell gemacht wurden, auch wirklich so zu 100% in Perfektion aufgehen. Und das muss fast schon passieren, damit Schalke eine wirklich goldene Zukunft hat und nicht in der zweiten Liga im Mittelfeld im Abschiedskampf versinkt.
In der Tat, niemand wird dir immer voraussagen können, ob die Ideen alle aufgehen. Also ich bin ganz bei dir, es ist Bewegung drin, es gibt einen Plan. Ich bin aber auch ganz bei dir, der hat in Teilen bisher schon noch nicht so funktioniert, wie er sollte. Es wird hinter den Kulissen viel darüber nachgedacht, wie man wieder Geld in den Club reinkriegen kann. Dieses Modell ist jetzt eines. Ich weiß, dass es gibt noch deutlich mehr und es gibt noch weitere. Und ich weiß auch, dass dieses Modell sehr kontrovers diskutiert wurde im Aufsichtsrat und im Vorstand. Auch da, selbst für dieses Modell gab es dann noch verschiedene Variationen, die dann nicht gezogen wurden. Dazu vielleicht irgendwann anders mal an einer anderen Stelle. Da würde ich sagen, warten wir erstmal die Mitgliederversammlung am 16. November ab, was der Verein selber noch dazu sagt. Und dann kann man gerne eben Nachhinein gerne nochmal.
Das war keine einfache Recherche, das können wir, glaube ich, beide bestätigen.
Genau,
das Ganze.
Wir sind da auch seit Wochen schon dran und haben viele Gespräche geführt und Andi hat sie dann finalisiert. So viel zum Hannover-Spiel zu dieser Woche, zur Genossenschaftsidee und der Ausblick nächsten Samstag, Greuther Fürth, ist, glaube ich, schnell gemacht. Schalke muss.
Mal wieder in einem Heimspiel, großer Druck. Und ich bin gespannt, wie die Mannschaft ohne Kenan Karaman klarkommt. Er ist eigentlich der Fixpunkt. Ist Kenan Karaman gut drauf, hat Schalke gute Karten, hat Kenan Karaman einen schlechten Tag, so wie gestern, dann sieht man, wozu es hinführt. 0 Torchancen oder 0,5 Torchancen, Niederlage, Offensive lahmgelegt. Und nächste Woche ist er nicht dabei.
So ist es. Wir bleiben wie immer auch die ganze Woche an Schalke 04 dran. Alles dazu könnt ihr jederzeit auf watz.de/s04 lesen. Andi hat da schon ein paar Mal drauf hingewiesen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Tschüss und Glück auf.
Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.